Frage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
Ja, herzlich willkommen bei Tage wie diese. Und da haben wir wieder den wunderbaren Moritz Rinke. Ich freue mich, dass du nochmal hier bist.
Ja, sehr gerne. Hallo,
Alexander. Hi. Unser kompliziertes Leben heißt ja dein Buch. Und das ist ja das, was sehr viele Leute spüren und was auch jetzt gerade los ist. Diese Woche ist ja jetzt leider immer noch auch der Krieg Russland gegen die Ukraine aktuell. Wir zeichnen auf am Montag, den 24. Juli. Aktuell wird gerade Odessa bombardiert. Aber du hast im Buch ja auch einige Geschichten natürlich zu dem Thema und hast damals ja auch eine Tatjana kennengelernt. Willst du ein bisschen von deiner Begegnung mit Tatjana erzählen?
Ja, der Krieg hat mich also ja auch überrascht, wie fast alle anderen. Dieses Thema war in dem Buch eigentlich gar nicht vorgesehen. Also diese Aufzeichnungen aus der Pandemie waren ja schon kompliziert genug. Und dann kam eben dieser Februartag letzten Jahr. Mhm. Und zwei Wochen später kam durch eine Freundin, Bekannte im Tatjana zu uns, die mit ihrem Kind hier eintraf in Berlin am Bahnhof und eigentlich zwei Wochen nur bleiben wollte. Das war Anfang März und ich hatte in der Zeit eine Lesetour mit einem Roman, also dem letzten Roman, und musste, während sie hier war und sich bei uns einrichtete, meistens im Wohnzimmer saß, mit einer speziellen App, musste ich quasi so diesen Alltag eines Literaten regeln. Und das kollidierte doch sehr mit dem, was ich so aufnahm an Angst und nochmal durch Tatjana ganz anders vermittelter Zerstörung und konkreter Angst um ihren Mann, weil diese App, die sie in ihrem Handy installiert hatte und damit im Wohnzimmer saß, das war diese Bombenalarm-App, durch die man immer sehr genau und live hören konnte, wann russische Bomber Angreifer quasi auf Kiew bombardierten sehr oft nachts. Und wir hatten auch vereinbart, dass sie das auch durchgehend machen kann. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich einmal irgendwie aus der Apotheke kam mit so, die Kinder hatten irgendwas mit Nasentropfen und Hustensaft und das irgendwie aus der Tüte nahm und in dem Moment wieder durch diese App diese Bomben fielen. Und es war so ein absurdes und für mich auch ein sehr typisches Gefühl von der Gleichzeitigkeit verschiedener Leben. Also ich packte irgendwie Nasentropfen aus der Tüte und währenddessen fielen Bomben auf Kiew und eben vielleicht sogar auf ihren Mann. Ja. Und ein paar Stunden später flog ich dann über irgendwie grasende Kühe in Zürich auf den Vorwiesen zum Flughafen und mit diesem Gegeneinanderhalten von verschiedenen Leben, mit später diesen Berichten aus Butscha, die ich auch noch im Flugzeug irgendwie auf meinen Knien hatte. Ich habe auch durch Tatjana dann wirklich angefangen, mich auch wirklich sehr damit zu beschäftigen, mit diesem Krieg und mit dem Verhältnis der Ukraine zu Russland und umgekehrt. Und Tatjana hat uns dann quasi durch diese ersten Wochen des Krieges also wirklich hautnah begleitet.
Ja, also das ist... Kiew ist ja, also wie man jetzt hört, ist Kiew ja von der Luftabwehr relativ gut geschützt. Also weil Kiew natürlich nicht eingenommen werden soll. Und am Anfang hatten die Russen ja Bestrebungen, Kiew einzunehmen. Es hat ja nicht geklappt, glücklicherweise. Und jetzt steht halt relativ viel der Flugabwehr, die an der Front fehlt, an Kiew. Und eine Bekannte hat mir jetzt auch erzählt, dass ganz viele Leute aus dem Umland und aus den kleineren Städten, die um Kiew herum sind, nach Kiew gehen. Also wer da irgendwie eine Unterkunft kriegt oder einen Bekannten und Verwandten hat, der versucht da ein Bett zu bekommen, weil Kiew als relativ sicher gilt. Weil da halt große Batterien von Patriots und Iris TL und du weißt ja, wie die alle heißen, Maschinen arbeiten und den Himmel relativ sicher halten. Ja, aber das ist natürlich absurd. Ja,
man kann irgendwie Flugzeuge vom Himmel schießen, aber man kann nicht dieses Gift der Propaganda vom Himmel schießen. Das ist auch wiederum, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal in unserem ersten Gespräch erwähnt hatten, aber es beschäftigt mich immer wieder und man kann es vielleicht auch nicht oft genug sagen, dass Tatjana zum Beispiel, die hat eine Mutter, die ist Russin und ihr Vater ist Ukrainer. Also das ist ja nicht nur ihr Schicksal, das ist ja das Schicksal von ganz vielen. Das sind ja Brüdervölker, ja.
Ja.
Und diese ukrainisch-russische Ehe ist dann irgendwann auseinandergegangen. Die Mutter lebt jetzt in Moskau. Der Vater weiß ich gar nicht genau wo, in der Ukraine. Und Tatjana hat am Anfang immer mit ihrer Mutter telefoniert in Moskau und hat ihr dann zum Beweis, was in Kiew passiert, das Handy irgendwie über den Balkon gestreckt. Und die Mutter hat es dann immer negiert und hat gesagt, nein, das kann nicht sein. Du irrst dich, du musst nicht alles glauben, was in den Zeitungen, was im Fernsehen läuft. Das ist, und wenn überhaupt, gibt es da ein paar Nazis bei euch und die wird jetzt irgendwie angegriffen. Also die war voll auf dieser Propaganda-Ebene, die ja jetzt durch den versuchten Wagner-Putsch so ein bisschen wenigstens in Frage gestellt worden ist. Und das ist, glaube ich, eines der übelsten, das berichte ich auch, oder übelsten Dinge in einem Krieg, der Kampf um diese Wahrheit. Es gibt diesen russischen Soldaten, der auch ein Buch geschrieben hat, wie der in so ein ukrainisches Haus läuft, wo die Menschen gerade geflüchtet sind. Da läuft noch der Fernseher, macht den Kühlschrank auf, weil ja auch die Versorgung der russischen Soldaten an der Front ja unglaublich schlecht ist und alles. Darüber klagen ja auch die Soldaten und dass sie sich im Stich gelassen fühlen. Das war ja auch das, was der Wagner-Chef jetzt irgendwie äußerte. Und dann saß er da vor diesem Fernseher und sah plötzlich ukrainisches Fernsehen und also komplett die andere Welt. Und das war dieses Bild, ja, das ist bestimmt irgendwann mal verfilmt worden, dieser Weg dieses russischen Soldaten. Und aufgrund dieser ersten Bilder, die er da sah, hat er dann später auch, er ist geflüchtet, als er verwundet war, ist aus Moskau irgendwie abgehauen und hat jetzt ein Buch darüber geschrieben, über die Erlebnisse eines russischen Soldaten in diesem Krieg. Also fast eine der ersten längeren Augenzeugenberichte.
Ja, Propaganda und Desinformationskrieg, das ist natürlich immer andererseits, haben ja eigentlich alle sozusagen, die Menschen in den Diktaturen haben ja oft auch gelernt, sozusagen hinter der Propaganda auch die Wahrheit sich sozusagen zuzuflüstern. Ne? Also in allen Staaten, in denen eigentlich nur mit Propaganda versorgt wird, weiß man sich ja normalerweise auch wenn vielleicht nicht in der breiten Masse, aber doch, sagen wir mal, in den Eliten oder in Meinungsbildern oft auch die Informationen zu beschaffen. Also nicht umsonst wird ja in Russland häufig, werden ja auch gewisse soziale Medien blockiert. Also als Wagner zum Beispiel auf Moskau gegangen ist, diese 24 Stunden, ist ja eigentlich auch absurd, oder? Also glaubst du das?
Naja, Hoffnung, dass er dass sich Militär quasi auf seine Seite zieht, was dann offenbar nicht der Fall war.
Ja, jedenfalls, in der Zeit hatte Russland ja auch Google News blockiert, wozu sie durchaus technisch in der Lage sind. Ich habe aber gehört, weil YouTube so ein großes Unterhaltungsmedium ist in Russland und die Russen natürlich auch wissen, dass man den Menschen auch nicht die Unterhaltung nehmen darf, gerade in Kriegszeiten, gibt es halt wohl doch auch da einfach noch gewisse Slots, in denen auch kritische und andere Meinungen auch nach Russland dringen.
Ja.
Es ist ja zurzeit auch wieder ein Prozess gegen Nawalny. Ich weiß nicht, ob du davon gelesen hast. Und da gelingt es ja doch auch seinem Stab, größtenteils aus dem Ausland heraus, aber dennoch seine Botschaften auch trotzdem noch zu verbreiten. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Gehör das in Russland findet. Aber das ist ja doch auch interessant, das sozusagen hinter der Propaganda. Wir hatten das ja, in der DDR war das ja auch bekannt. Ne? Man wusste, was sozusagen der offizielle Ton ist, der offizielle Sprech, was sozusagen vorgegeben ist, was man sagen muss. Aber man hat einen ganz genauen Sinn dafür, dass das eigentlich halt natürlich die geschönte Propaganda ist und hatte durchaus nochmal eine Zweitmeinung, die man nicht öffentlich oder mit dem man wissen musste, wo man sie teilt, aber dann durchaus auch nochmal wusste, was dann eigentlich dahinter lag.
Ich frage mich immer, ob es bei dieser Kontrollierbarkeit der Medien durch staatliche Lenkung eigentlich wahrscheinlicher geworden ist, dass immer noch die Wahrheit durchsickern kann, also trotz all dieser Möglichkeiten, die man hat. Mhm. Und also quasi mit so einer Snowden-Haltung.
Yeah.
Oder eben früher ist dann doch vielleicht, also ich denke jetzt an das totalitäre System der DDR, wo das Theater eine unglaubliche Rolle gespielt hat, also was eben weniger kontrollierbar war. Das hat nicht mehr heute so eine Bedeutung hat, aber das Theater in der DDR war quasi war das Medium für versteckte Botschaften. Die Schauspieler sind aufgetreten und haben also, sie waren in dem Moment eben nicht kontrollierbar und dann das Publikum hat geradezu gewartet auf Nachrichten durch die Schauspieler und dann gab es so eine kollektive auch Verbrüderung in der Erkenntnis, was wirklich wahr ist. Also es berichten ja viele auch totale Theaterautoren wie Volker Braun oder Heiner Müller über diese Kraft des Theaters. Und ja, ist eine interessante Frage, ob trotz der digitalen Vielfalt es nicht geradezu schwieriger geworden ist, gegen diese staatliche Propaganda anzulaufen. So in der Türkei ist es ja ähnlich, da ist ja, das kenne ich ja sehr gut, weil ich ja sehr viel in der Türkei bin, durch meine Frau, die ja aus der Türkei kommt. Und da ist es ja jetzt seit dem Militärputsch 2016 nochmal extrem und jetzt auch nochmal nach dem erneuten Wahlsieg Erdogans nochmal ganz, ganz schwer geworden, überhaupt für eine oppositionelle Kritik oder beziehungsweise für eine Opposition überhaupt noch Gehör zu finden. Das ist also die Rigorosität, mit der andere Meinungen quasi ja abgeschaltet werden, das ist schon enorm und ist auch eine bestimmte Entwicklung auch in Europa, also die wir, siehe Ungarn, Polen, die wir beobachten.
Wie findet das in der Türkei statt? Sind da auch soziale Medien kontrolliert? Gibt es da also Zensur in der Presse? Davon liest man ja. Und Verfolgung von Andersdenkenden, vor allem Journalisten, das haben wir ja auch miterlebt. Ja,
Inhaftierung von Journalisten. Also ich weiß jetzt gar nicht, an welcher Stelle die Türkei rangiert, aber ziemlich weit unten. Also bestimmt nicht weit vom Iran entfernt. Und es ist, ja, man kann das eigentlich relativ gut vergleichen. Also die Opposition und die kritischen Medien werden komplett ausgeschaltet. Es gibt frühere Zeitungen wie Radikal, die man so ein bisschen mit der Taz vielleicht vergleichen konnte. Oder der alten Taz, ja, die sind Historie. So Journalisten wie Can Dündar, der ja die Verwicklung der Regierung in islamistische Waffenlieferungen aufgedeckt hat, der musste quasi angeschossen auf der Straße, lebte im Exil in Berlin. Und es gibt eben eine Vielzahl von Journalistinnen und Journalisten, die ja, einfach eingesperrt wurden, beziehungsweise deren Zeitungen oder Medien liquidiert wurden.
Ja, das ist wirklich schrecklich. Und du sagst jetzt auch, oder hast eben auch davon gesprochen, dass das vielleicht auch eine Tendenz ist, dass es sich auch ein bisschen um sich greift. Ne?
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Wir erleben das ja auch in Deutschland, dieses Misstrauen in die Medien, was ja auch so um sich greift und es ja auch in den Boden bereitet für Falschmeinungen. Ich meine, das ist immer noch was anderes als Zensur, aber es gibt wohl, man kann wohl sagen, die Information ist in der Krise.
Ja, das ist so irre, weil eigentlich das Informieren und das ständige Informieren und das schnelle Informieren und das Breaking News Informieren. Und,
ja.
Und das ist ja extrem ausgebreitet. Wir werden rund um die Uhren mit Nachrichten bombardiert. Und, aber die Nachrichten werden nie wahrer, sie werden immer falscher. Ja? Und, oder sie kommen überhaupt nicht mehr an. Beziehungsweise die Falschen kommen an. Also das ist schon ein unglaubliches Ungleichgewicht zwischen Möglichkeiten und Desinformation.
Ich finde das interessant, was du über das... Ja, ich finde es auch interessant, nochmal zurückkommt auf die Rolle des Theaters in der DDR, weil das ja sowas Unmittelbares hat. Das hast du ja auch so beschrieben, dass man natürlich den Schauspieler, wenn er da auf die Bühne tritt, den kann man in dem Moment ja nicht kontrollieren. Und ich glaube, vielleicht liegt darin auch eine Kraft des Menschlichen und der Kommunikation, dass man wieder versucht, mehr direkte Kommunikation, also das echte Zusammenkommen, statt das Vermittelte über ein Medium.
Und das passiert, wenn man dann doch Menschen trifft und sich mit Menschen auseinandersetzt. Also mir hat sehr diese Begegnung mit Tatjana geholfen, es waren aber auch andere Begegnungen. Zum Beispiel, ich hatte das vielleicht, da ich so oft über dieses Buch jetzt während der Lesung spreche, weiß ich immer schon gar nicht mehr genau, ob ich das jetzt vielleicht schon bei uns, aber auch das ist wiederum so eine Utopie von Zusammenkunft, die ruhig dann vielleicht nochmal gesagt werden kann. Das war diese Begegnung mit diesem ukrainischen und russischen Jungen in Antalya. Antalya ist eine Stadt, in der sehr viele Ukrainer und Russen leben. Ich glaube, es gibt keine Stadt, in der so viele Türken mit Russen und Ukrainern leben. Die Türkei ist ja ein Land, das eben irgendwie zweigleisig fährt. Einerseits unterstützt die Waffenlieferung und an die Ukraine. Sie hat den Getreidehandel, jetzt ist er ja quasi wieder ausgesetzt durch das Bombardieren der Russen des Getreidemarktes. Auf jeden Fall haben sie das am Anfang initiiert. Das war eines der großen Taten, kann man sagen, Erdogans. Türkei hat aber andererseits eben die Sanktionen gegen Russland also nicht vollzogen, als einziges NATO-Land. Mhm. Und insofern kommen die Russen nach Antalya, kaufen dort Immobilien und das machen die etwas reicheren Ukrainer auch. Viele haben ihre ganz am Anfang des Krieges quasi ihre Werte, also vorwiegend Autos, dorthin übergerettet. Das ist eine ganze Stadt voller ukrainischer und russischer Autos. Stehen auch immer nebeneinander. Weiße und schwarz, die Russen schwarz, die Ukrainer weiß. Und die türkischen Autos sind dagegen total klein. Die Türken zählen viel auf ihre Autos, aber gegen die russischen und Ukrainer kommen sie nicht an. Das ist ja bizarr. Die leben auch schon in WGs, russische und türkische und ukrainische WGs. Die kaufen Immobilien Kopf an Kopf. Und das ist schon eigentlich, wenn es nicht eben die Reichsten der Reichen wären, die da... und es gibt ja nun in der Ukraine wahrscheinlich genauso viele reiche Menschen wie in Russland. Und wahrscheinlich auch genauso viel Korrupte. Und die sitzen jetzt in Antalya. Und dann habe ich aber erlebt beim Torwarttraining meines Sohnes, der jetzt jeden Sommer da war bei Antalyaspor, einem Fußballverein in der ersten Super League, wie es in der Türkei heißt, mitspielt. Und da trainiert ein deutscher Trainer, der früher bei Borussia Dortmund spielte und jetzt da Trainer ist. Und mein Sohn darf da irgendwie beim Torwarttraining mitmachen. Okay, auf jeden Fall trainiert er immer mit einem russischen Jungen, musste sich immer die Bälle zuwerfen. Das war sein Spielpartner während des Trainings. Und die Mutter von dem erzählte mir über die ist freiwillig aus Moskau gegangen, weil sie das nicht mehr ausgehalten hat. Sie ist Rechtsanwältin, sie konnte es nicht ertragen, wie die Wahrheit quasi auch aus dem Land vertrieben wurde. Kam dann nach Antalya, hat ihren Sohn da angemeldet und er stand da mit einem Manuel Neuer Trikot auf dem Platz und mein Sohn mit einem türkischen Trikot und dann haben sie sich die Bälle zugeworfen und dann eines Tages kam ein ukrainischer Junge. Und dann habe ich meinen Sohn, so ich ahnte schon, worauf es hinauslaufen könnte und habe meinem Sohn gesagt, du musst unbedingt heute einen anderen Partner suchen und bring mal den Ukraine mit dem russischen Jungen zusammen. Und mein Sohn sagte immer schon, ja, ich weiß schon warum. Und dann haben am Ende sich der ukrainische Junge und der russische gegenseitig die Bälle zugeworfen. Und die beiden Eltern, also die ukrainische Mutter und die russische Mutter, standen an diesem Zaun. Man durfte irgendwie, man musste am Zaun stehen bleiben, guckten beide durch diesen Gitterzaun auf diese beiden Jungen. Und es war so viel Versöhnung und so viel Schönheit und Weltfrieden in diesem Anblick dieser beiden. Und auch das fühlten die, glaube ich, auch miteinander. Dass es so die ganz kleinen Dinge sind. Ja? Man sieht so zwei Kinder sich Bälle zuwerfen und denkt, wow, das könnte so das kleinste Zeichen für das Große sein. Ja? Und deshalb bin ich auch immer so etwas traurig, wenn unsere Außenministerin, die das natürlich vermutlich alles sehr, sehr richtig macht, aber immer so vorprescht. Und ob es dann in China ist, die man doch eigentlich diplomatisch hinzukriegen müsste, quasi Russland dafür sensibel zu machen, dass man irgendwann doch wieder reden müsste. Dass quasi dieser Versuch eines oder Politik ist ja auch die Kunst des schwierigen Miteinanderredens. Und wenn man es nicht schafft, die beiden wieder an einen Tisch zu bekommen, irgendwann, und da wird es kompliziert, wann ist dieser richtige Zeitpunkt, brauchen wir Waffen, um diesen richtigen Zeitpunkt zu erzwingen, brauchen wir eine Überhand der Ukraine und so weiter und so weiter, das ist ja alles tausendmal diskutiert, aber mir schwindet immer mehr dieses diplomatische, je mehr der Pazifismus stark gelitten ist in unserer jetzigen Sichtweise, umso mehr geht dieses diplomatische Fenster zu. Ich würde mich sehr interessieren, was Helmut Schmidt dazu sagen würde, wenn der noch lebte. Also jetzt sprechen würde.
Ja, das stimmt. Und dann ist es ja auch so, dass das Operieren mit Feindbildern, das Erstellen eines Feindbildes und das auch dann sozusagen dann permanent zu bedienen, das ist ja im Grunde das, was ja, also dort auch das Problem ist, sowohl von beiden Seiten, Ukraine und Russland, natürlich von der einen Seite mehr sozusagen verständlich, weil man überfallen wurde, aber das schafft natürlich auf dem diplomatischen Parkett, wie du schon angedeutet hast, nicht besonders viele Räume. Auch für späteren Dialog. Es ist immer ein bisschen schwierig. Es ist so ein bisschen, das Feindbild ist ja irgendwie so, ist die Stunde der Demagogen, aber man muss vielleicht auch schauen, du hast völlig recht, dass man auch zumindest irgendwann den Dialog führt. Man sieht vielleicht jetzt noch nicht den Zeitpunkt, aber ihn muss es geben. Der Krieg kann ja auch nicht ewig dauern.
Ja, genau. Ich finde, es ist schwierig, darüber zu reden, weil wir hatten das im Letzten schon mal, wir sind sozusagen in diesem Schwarz-Weiß- Diskurs und diese Grautöne, die dazwischen liegen, sind schwer sozusagen vermittelbar, weil man ungern sich quasi auf der anderen Seite, die man eigentlich komplett ablehnt und verdammt, sehen möchte. Also das heißt, in dem Moment, wo Diplomatie eingefordert wird oder man einfordern könnte es heißen, dass man quasi gegen schwere Waffenlieferung ist, dass man für einen Konzessionsfrieden ist, dass man quasi sich damit abfinden würde, dass Russland irgendwelche, die Krim oder noch gar andere Gebiete beansprucht und dass man sozusagen ein Diktatfrieden das Wort redet. Aber das meinte ich gar nicht, sondern ich glaube, das, was diese Schwarz-Weiß oder das Polarisationsgerede hat damit zu tun, dass es gerade in unserer Gesellschaft und in unserem Diskurs immer darum geht, die richtige Meinung zu haben und quasi auch die gute Meinung zu haben. Das sieht man also in sämtlichen Diskursen abgebildet, ob es nun Gender ist oder weiß Gott was, dass es immer um so eine sehr radikale Haltung geht. Und ich bin immer auf der Seite der Verdammung des russischen Angriffskrieges. Irgendwann muss jemand kommen, der dieses Gift und diese Propaganda durchbricht es schafft, diese Wiener, will ich jetzt nicht vergleichen, ich habe fast irgendwie psychologische Vergleiche gemacht, aber ich habe es mir jetzt abgewöhnt, in Putin hinein zu psychologisieren, zumal es, glaube ich, weiß ich nicht, mindestens 4 Putins gab. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass der Putin, der im Bundestag gesprochen hat, zu sowas fähig ist. Und das hatte wahrscheinlich die halbe SPD nicht gedacht.
Ja. Ja. Naja. Ja, naja, du hast recht. Also, besagte Bekannte, von der ich vorhin sprach, die wird jetzt morgen nach Kiew fahren, von Berlin aus. Und zwar es gibt ja keine zivilen Flüge mehr. Also macht man sich ja auch nicht klar, ne? Aber natürlich traut sich keine Linienmaschine mehr über den Himmel. Also dann ist sozusagen eine doppelte Busreise. Das geht von Berlin nach Warschau und in Warschau in den langen Bus, der dann 16 Stunden fährt von Warschau nach Kiew. Und das ist natürlich auch nicht ganz ungefährlich. Ne? Es ist natürlich zwar nicht die Frontlinie, aber natürlich hat man da vielleicht die Angst mit. Diese besagte Person will dann ihre Familie besuchen und da ist dann sozusagen der Wunsch des Zusammenhalts auch größer als die Angst und so funktionieren Menschen ja auch. Sie erzählte mir aber auch, und das ist auch interessant, dass ganz viele Leute aus kleineren Städten, aus dem Umkreis von Kiew sozusagen versuchen, nach Kiew zu kommen, weil Kiew relativ gut geschützt ist durch die Flugabwehr, also auch natürlich zwar auch Ziel von Attacken, aber durch ausgebaute Luftschutzbunker, durch die Flugabwehr auch wiederum als sicherer Spot gilt.
Ja, das habe ich auch von einigen unserer Schriftstellerkollegen gehört, die in der Autorenmannschaft der Ukraine gespielt haben. Mhm. Wir haben 2012, da war ja dann immer noch Europameisterschaften in Polen und in der Ukraine, im Zuge dieses Turniers gegen die gespielt, zweimal, einmal in Lemberg und in Kiew, sogar dreimal und einmal in Berlin. Und haben da eben viele Freunde gewonnen und die haben mir auch immer wieder berichtet. Einer zum Beispiel, dessen Haus bombardiert wurde, ist die ganze Etage über ihn weggesprengt, auch seine Nachbarn gestorben und er wird dieses Geräusch nicht mehr los. Das sind, wie schnell plötzlich so aus so einer dann doch irgendwie auch in Europa angekommenen oder gefühlt in Europa angekommenen Schriftsteller-Kollegen-Generation, wie ich sie hier erlebt habe, plötzlich so eine Kriegsgeneration wird.
Mhm. Ja, das stimmt. Das ist ja das, im Schockmoment kann man ja sozusagen, ist man natürlich darauf gepolt zu überleben, zu fliehen oder auf eine andere Art zu überleben. Aber du hast natürlich recht, die Traumatisierung, und das ist ja so das Wesen der Traumatisierung, dass sie zunächst erstmal dem aktiven Zugriff nicht zugänglich ist und sich dann erst sozusagen ja auch ausbreitet im Menschen. Mhm. Das ist natürlich, ich glaube, diese seelischen Schäden, die werden wir wahrscheinlich erst später sehen oder beziehungsweise oder vielleicht auch erst später beachten können, wenn sagen wir mal, der aktive Krieg vielleicht ruhiger wird oder hoffentlich irgendwann vorbei sein wird. Ich finde, es gibt jetzt auch so eine neue Qualität, dadurch, dass ja jetzt auch, also heute war zum Beispiel ja vermehrt wiederum auch von Angriffen von ukrainischen Drohnen auf russische Ziele zu lesen. Also Moskau wurde erreicht, da wurden auch nicht alle Drohnen abgeschossen, sondern eine flog in ein Bürogebäude. In der Krim-Region ist schon wieder ein Waffenlager explodiert, was attackiert wurde. Die Krimbrücke war ja schon zweimal Ziel eines Anschlages und Zelensky hat ja auch verlautbaren lassen, dass die Krimbrücke als feindliches Objekt gilt und zerstört werden soll. Mhm. Also diese Person, die ich kenne, die aus Kiew stammt, bei denen hat das nur wahnsinnig viel Angst hervorgerufen. Die sagte, oh nein, warum hat Zelensky es gemacht? Also wenn er die Krimbrücke wirklich zum Einsturz bringt, wird Putin wütend, wie ein wütender Hund, hat sie es ausgedrückt. Das ist sicherlich eine Umschreibung oder vielleicht sagt man, vielleicht ist es ein Sprichwort im Ukrainischen oder so. Aber ja, da haben die Menschen auch teilweise Angst vor. Manchmal ist sozusagen,
dass viele jetzt wie du, die einen persönlichen Kontakt haben oder Bekannte, die dorthin reisen, dieses Kriegsgeschehen noch so verfolgen, wie wir es alle am Anfang verfolgt haben. Aber viele, oder ich glaube die Mehrzahl auch jetzt in unserem Land, und das hat natürlich auch immer wieder mit den, also die Ukraine ist nicht mehr das ist die Hauptnachricht, sondern die ist immer noch ein Teil der Nachrichten, aber eben nicht mehr die Haupt. Also auch alles, auch das Schlimmste, geht aus den Schlagzeilen, wenn es nur lange genug da ist. Und dass wir uns quasi sozusagen an diesem Krieg, in diesem Krieg quasi auch nicht eingerichtet, aber dass wir uns irgendwie auch vielleicht auch nicht gewöhnt, aber dass wir ihn sozusagen, dass er jetzt so parallel mitläuft und wieder andere Krisen sich, Dauerkrisen sich in den Vordergrund spielen. Also das wird einem dann auch immer wieder so klar, dass neben der Pandemie ist quasi, die ja ein wahnsinniges Gewicht hatte, ist die Klimakrise quasi, man kann sagen, untergegangen, weggespült worden. Und dann kam der Krieg und sie wurde wieder weggespült. Und jetzt taucht sie immer verstärkt auf. Also ich habe, und auch die Empörungskraft wird größer. Also als ich die Berichte jetzt aus Goa gesehen habe, die Energieminister der 20 wichtigsten Länder haben sich ja jetzt in Indien, in Goa getroffen und eben quasi mit offenbar sehr schlechtem Ergebnis oder halbwegs gutem Ergebnis, wenn man Habecks Podcast Glauben schenkt, hat man wieder irgendeinen Kompromiss hingebogen. Und das ist, glaube ich, etwas, was vielleicht auch wichtig ist, dass wir wieder quasi seit diesem Goa-Bericht, der mich wirklich empört hat, weil diese großen Player, jetzt außer sagen wir mal Deutschland, die wir uns ja wahnsinnig anstrengen, wie man an der Debatte, fast absurden Debatte über das Heizungsgesetz sehen kann. Diese Debatten gibt es ja wohl, glaube ich, in China oder in Indien oder Amerika so gar nicht. Man fragt sich immer, wie wir uns hier einen abzappeln, ja, und die anderen, die wollen jetzt mal so richtig durchstarten, ja, oder Länder wie Brasilien. Und wie diese Herren da sitzen und quasi mit ihrer begrenzten Lebenszeit, die sie haben, unsere Weltzeit so ausschöpfen. Und da kommt dann der Sommer der Kleber irgendwie wieder in mein Bewusstsein. Und ich denke immer, irgendwie haben die auch recht. Also so sehr man sich irgendwie so ärgert und die Leute ausflippen und es sich halt ja so auch eingetunt hat, dass man sozusagen jetzt über die Kleber ablästert, ja, und sagt, ach, die fliegen dann alle in ihren Urlaub, machen sie ja auch bestimmt. Und sicherlich haben die auch eine gewisse Marketing- und Self-Branding-Lust, aber im Prinzip ist es auch, wenn man es jetzt von der Sicht, dass eben die letzte Generation das wahrscheinlich so empfindet, eine letzte Verzweiflung. Dass einem das im Sommer immer so klar werden muss, ja, wenn man quasi so wegglüht. Also die Kinder sind gerade schon in der Türkei, ich bin ja noch hier, weil ich noch Podcasts mache, die glühen weg, ja. Die können auch nicht rausgehen. Da sitzen die den ganzen Tag drin. Ja. Das war mal ein anderes Leben in Antalya, ja. Und alles brennt irgendwie und dann sitzen die in Goa und fliegen da alle hin und machen sich so mal ein paar Gedanken und haben so mal so ein Kompromisspapier. Und das ist das empört mich, muss ich mal so sagen.
Ja, das ist ja auch ein. Aber man ist einfach noch nicht angekommen, dass es eine globale Krise ist und dass es nur eine Erde gibt. Das ist wirklich eine schwierige Sache. Wir fahren in 2 Wochen wollen wir nach Rhodos. Wollten wir nach Rhodos fahren? Da brennt alles. Auch, oder? Sind 30.000 Leute evakuiert worden. Stark am Brennen. Kriegt die Waldbrände gar nicht unter Kontrolle durch die enorme Hitze von über 44 Grad und starken Winden. Also diese Verschärfen von klimatischen Extremen, das sehen wir ja überall. Also das ist ja nicht wegzuleugnen. Auch in den USA ist ja eine riesige Hitzekrise. Gut, in den USA hat ja wahrscheinlich ungefähr jeder oder jeder Zweite eine Klimaanlage. Ich weiß nicht, ist es in Antalya auch so verbreitet, Klimatisierung?
Ja, also das...
Das schon, ja. Braucht man auch da, oder?
Ja, ich hasse ja Klimaanlagen. Ich werde ja jedes Mal krank. Schon in Amerika habe ich das vor 20 Jahren gehasst. Aber jetzt kannst du dir sagen, entweder wirst du krank oder du stirbst. Weil es so heiß ist, es ist ja fast 50 Grad. Du kannst eigentlich, also ich habe mit Aylem, also meiner Frau, heute telefoniert, die können eigentlich quasi die Eier im Wasser nach draußen stellen, die kochen dann von alleine so ungefähr.
Verrückt, also, ne?
Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist, wie, abgesehen davon, wie cremt man die Kinder eigentlich noch ein? Also ja. Mit so übergießen mit Sonnencreme. Mhm. Das, also wie sozusagen, ja. Und dann sitzen da so unsere Strategen der Weltpolitik und Lebenszeit und Weltzeit klafft irgendwie immer mehr auseinander. Und das ist wirklich echt unverschämt, wie die sozusagen immer noch was rausholen wollen für ihre Zeit.
Und du hast eben davon gesprochen, dass eine Krise die andere weggespült hat oder weggeschwemmt hat. Im letzten Podcast habe ich mit Düsen Tekkal gesprochen, die ja auch sich als Menschenrechtsaktivistin, Bundesverdienstkreuz sehr Namen gemacht hat. Und die spricht interessanterweise von Stapelkrisen. Den Begriff habe ich bis dato gar nicht so geläufig gehabt. Und das ist interessant, weil sie sagt, die Krisen überlagern sich nur, die türmen sich auf. Ja, und verstärken sozusagen das subjektive.
Matroschka-Theorie, das sind die Puppen.
Die man ineinander steckt.
Die Puppen, genau, das ist, glaube ich, mit Verlaub vielleicht noch das bessere Bild, weil zum Beispiel die Pandemie hat ja Krisen hervorgebracht, die quasi Lieferkettenkrisen, die dann auch der Krieg in der Ukraine hervorgebracht hat. Klimakrise, die wiederum das Absinken des Rheins und damit eine auch wieder Lieferketten produziert hat, die Welt, die Hungerkrise, die in einem Raum steht und immer noch im Raum steht durch die Bombardierung der Häfen, der Getreidehäfen der Ukraine. Also quasi in einer Krise steckt immer die nächste Krise und in der nächsten Krise die nächste Krise und am Ende kommt ja kein Ibu-Saft mehr an. Oder keine Antibiotika wenn China Taiwan angreifen sollte, dann können wir ja keine Autos mehr zusammenbauen. Dann geht kein einziges Auto mehr auf, weil wir in jedem Auto offenbar irgendwie 1000 Chips stecken. Und wenn wir diese Chips nicht haben, wachen wir nicht mehr auf, weil wir keine Radiowecker mehr haben. Also der quasi das alles sozusagen ineinander schiebt. Und das, ich habe diese Puppen immer so geliebt als Kind, wenn man die so aufmacht und dann noch eine und so kommt mir mittlerweile die Krisenwelt vor.
Das stimmt. Ja. Ja, Moritz, also mit diesem zwar sehr schönen, aber doch irgendwie auch sehr bedrückenden Bild, würde ich sagen, bedanke ich mich ganz herzlich für heute.
Ja.
Und hoffe, dass wir das hier alsbald nochmal fortsetzen. Und wann wirst du denn deine Reise antreten in die Türkei?
Also ich fahre am 27. Juli, fahre ich los.
Naja, okay, dann wünsche ich dir noch ein paar kühle Tage in Berlin.
Ja, lustigerweise eine Lesung auf Sylt, nicht der schlechteste Ort für eine Lesung. Und es war so kalt und geregnet und ich bin dann aber trotzdem morgens um 8 in die Nordsee gesprungen. Und dachte mir, es war wirklich irre kalt und du musst jede Sekunde genießen und das habe ich auch.
Ja, wunderbar. Tatsächlich habe ich heute Mittag auch noch geschwitzt bei 27 Grad und jetzt hängt der Himmel hier ganz grau zu und man friert in seinen Flipflops. Moritz, ich danke dir herzlich und auf bald.
Auf bald.
Vielen Dank.
Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist. Eine Produktion von M hoch 2.